Ich möchte Gottesdienst anfangen mit Philipper 4, Vers 4. Dort steht: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und in Philipper 3, Vers 1, dort steht: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Ja, es ist eine Stelle, die mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat, wo ich etwa mal darüber nachdenke. Einfach die Freude im Herr Jesus, es ist ein Übungsfeld für mich persönlich, vielleicht auch für einige von euch. Und darum möchte ich die Verse auch an den Anfang stellen. Der Paulus hat das mehrmals an Philipper geschrieben, eben mit dem Ziel, sie gewiss zu machen in ihrer Freude und ihrem Glauben. Er hat das Gleiche an den Korinther geschrieben, den Thessalonicher und anderen. Also dass der Aufruf zur Freude und dann Paulus sein Vorbild in der Freude, das zieht sich immer wieder durch seine Briefe durch als wichtiges Thema. Und so freue ich mich, dass ihr heute da seid, dass wir auch einander als Geschwister haben dürfen, dass wir uns auch freuen dürfen an unserem Herr Jesus, an seinem Werk am Kreuz, wo wir heute daran denken, dass wir uns auch freuen können über sein Wort, wo wir hören werden. Ja, wir haben Grund zur Freude, eben weil wir den Herr Jesus kennen. Und wir wollen aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen. Danke vielmals für die Freude, die du schenkst, die unvergänglich ist. Ja, wo wir uns jetzt schon freuen können über das, was du bist, über das, was du da hast und über das, was du noch tun wirst, auch in der Zukunft. Danke, dass die Freude einmal vollkommen wird sein, wenn wir mal bei dir werden sein. Ja, danke, dürfen wir auch so immer wieder führen schauen. Ja, auf den Moment, wo du auch alle Tränen und alles Leid wegtun wirst, wo das Leben auf dieser Erde manchmal noch kennzeichnet wird. Ja, und so danken wir dir für den Gottesdienst, für die Gemeinschaft, die wir dürfen haben, für jedes, was da ist. Danke, dass wir dein Wort dürfen haben in unserer Mitte, dass wir wieder lernen können, ja, von dir, wie du gelebt hast, wie du gefühlt hast, wie du ja, geredet hast. Danke, dass wir heute wieder aus dem Lukas-Evangelium auch hören. Und wir bitten dich um dein Reden zu unseren Herzen, dass wir auch parat sein dürfen, um dir zu begegnen. Wir bitten dich auch um dein Segen für die Sonntagsschule, für die Unti, ja, dass dein Wort auch bei den Kindern und Teenies Frucht tragen darf, ausrichten auf dich. Amen. Wir bleiben gerade stehen und singen als nächstes noch das Lied 223. Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe. Ja, das ist ein Wort, das ich euch heute Morgen einfach weitergeben möchte, das ich auch einen kurzen Gedanken möchte dazu auch weitergeben möchte. Heute Morgen der Vers: Freut euch im Herrn alle Zeit, oder seid froh in dem Herrn alle Zeit, wie wir es gesungen haben. Also der Aufruf einerseits eben: Seid froh oder freut euch. Freude ist eine Tatsache im Wort Gottes. Sie wird etwa 350 Mal erwähnt. Und es ist ein Auftrag, den wir bekommen haben, froh zu sein, fröhliche Menschen zu sein, wo das Wort Gottes uns sagt. Und dann ist ganz wichtig, dass wir dann weiterlesen. Also es geht nicht einfach um ein Verbissen, sich freuen, sondern der Gegenstand von unserer Freude ist in dem Herrn. Und es ist ja wirklich so, nicht alles im Leben macht uns froh. Aber die Freude ist nicht gegründet drin in unseren Umständen, sondern eben in der Person vom Herr Jesus, in unserer Beziehung zum Herr Jesus und in dem, wo er gewirkt hat, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und ich habe das ein bisschen quer gelesen in der Bibel. Hanna hat gebetet: Ich freue mich in deinem Heil. Der David hat gebetet: Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Oder: Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade. Im Psalm 119 steht: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Der Jethro, der Schwiegervater von Mose, er hat sich gefreut über das Gute, das der Herr am Volk Israel da hat und darüber, wie er gerettet hat. Israel hat müssen fest feiern oder dürfen fest feiern, Gedenktag, und bei allem ist es darum gegangen, sich zu freuen vor dem Herrn, von dem, was er schenkt und da hat. Andere haben sich gefreut über Gottes Wege, über Gott als Schöpfer, über die Gläubigen, die zum Haus Gottes gehen und so weiter. Der Zacharia hat Israel aufgefordert zur Freude, dass der Herr Jesus wiederkommt und in der Wohnung von Israel, in der Mitte von Israel wohnen wird. Und dann auch im Neuen Testament, da habe ich auch quer gelesen, im Neuen Testament, da hat sich der Paulus gefreut über Gottes Wirken an den Gläubigen. Er hat sich gefreut, wenn das Evangelium verkündigt worden ist. Der Johannes hat sich gefreut über die Gläubigen, die in der Wahrheit wandeln. Also über das, was der Herr gewirkt hat in den Gläubigen. Der Petrus hat geschrieben, dass wir uns jubelnd freuen werden, auch wenn wir jetzt manchmal traurig sind in Anfechtungen. Und zwar dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er hat aufgerufen zur Freude, wenn wir Anteil haben an den Leiden vom Herrn Jesus, weil wir uns dann mit ihm freuen dürfen, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird. Also uns daran zu erinnern. Der Herr Jesus hat aufgefordert zur Freude, dass unsere Namen im Himmel stehen. Er hat gesagt, dass er zu den Jüngern geredet hat, damit seine Freude in ihnen bleibt und dass ihre Freude vollkommen wird. Also wir könnten endlos weitermachen, das sind nur ein paar Aspekte, was es bedeutet, Freude im Herz zu haben. Und dann steht da der Zeitpunkt. Es steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Das habe ich doch sehr interessant gefunden. Also nicht nur, wenn es mir gut geht, wenn ich Glücksgefühl erlebe, wenn ich so ein bisschen emotionales Höhe kann, wenn alles rund läuft. Nein, alle Zeit. Und der Paulus hat die Ziele geschrieben, wo er im Gefängnis war. Er hatte viel Grund zur Unfreude gehabt. Aber er hat gesagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und leider geht es mir so, vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ich die Freude immer wieder auch ein Stück weit verliere oder vergesse. Ich habe darüber nachgedacht, was ich so ein bisschen als Freudenkiller auch erleben tue und möchte zu diesen Freudenkiller einfach immer auch eine Antwort aus dem Wort Gottes vorlesen. Ein erster solcher Freudenkiller, den ich kenne, ist die eigene Sünde. Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Also das Fallen in Sünde, das raubt Freude. Ich fühle mich dann als Versager. Zweifel tauchen auf, manchmal auch Resignation. Und Trauer über Sünde, das ist etwas Gutes grundsätzlich. Es ist gut, wenn wir darüber betrübt sind. Aber stehen bleiben dabei, das ist dann wieder nicht gut. Israel hat brüllt, wo das Gesetz gehört hat und wo sie gemerkt haben, wie sie dagegen gehandelt haben. Und in dieser Situation hat der Nehemia eben das bekannte Wort gesagt, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir dürfen auch darum bitten, dass die Freude zurückkommt. Das hat der David gemacht, das möchte ich mit euch lesen, aus Psalm 51, Vers 12 bis 14, wie der David betet hat, das ist ja der Psalm, der bekannte, wo er seine Sünde bekannt hat mit der Batseba, wo wirklich ein herzergreifendes Sündenbekenntnis ist. Und dann betet der David im Vers 12 bis 14. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Also der Psalm hat sehr einen interessanten Aufbau. Zuerst hat der David seine Sünde bekannt, dann hat er um Vergebung gebeten und dann kommt der Wunsch oder das Anliegen, dass Gott ihn rein macht und dann, dass er ihm wieder die Freude schenken tut. Und das ist eine gute Reihenfolge, auch ein gutes Gebet und dann auch, dass Veränderung wieder passieren darf. Dann ein zweiter Freudenkiller, den ich immer wieder kenne, das sind die Umstände. Mein letztes Erleben, wo mir das so gegangen ist, das war vor knapp 2 Jahren, auch in der Situation in der Gemeinde. Und das war auch ein echter Kampf, die Freude wieder zu gewinnen in dieser Zeit. Und da finde ich sehr interessant, eben der Philipperbrief, das ist Paulus sein freudigster Brief. Er schreibt insgesamt 15 Mal von der Freude. Und wo war der Paulus? Im Gefängnis. Ich hätte geleitet. Und in dieser Situation hat der Paulus von der Freude geschrieben. Also die Umstände sind alles andere als himmelhoch jauchzend gewesen. Da möchte ich auch lesen aus dem Philipper 2, Vers 17 und 18. Dort steht, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Also Paulus ist wie ausgossen worden, wie ein Opfer, hat er gesagt, in dem Dienst, den er gemacht hat. Er war in der Gefangenschaft und er hat gesagt, und doch bin ich froh. Er hat mit Freude Fürbitte da für die Gläubigen im Philipperbrief. Er hat sich gefreut, dass Christus verkündigt wird. Er hat sich gefreut über den Glauben der Philipper. Und wenn der Paulus im Gefängnis Grund hatte, um sich zu freuen, dann hat er das mit Sicherheit auch von den Philippern erwarten dürfen, die in der Freiheit auch gelebt haben. Und im Kolosserbrief auch der Paulus sagt, jetzt freue ich mich in meinem Leiden. Nicht an seinen Leiden hat er sich gefreut, aber in seinen Leiden, weil er eben auf den Herr Jesus geschaut hat. Und ein dritter, so ein bisschen Freudenkiller, den ich kenne, vielleicht gibt es auch noch mehr, das ist oft auch die viele Arbeit, das ist auch ein bisschen ein aktuelles Erleben, das vielleicht einige von uns haben. Oft sind wir auch in Sorge, wie soll das gehen? Mich belastet manchmal schon die Aufgabe, die ich im Juni irgendwann haben werde. Dabei geht es ja ein Tag um den anderen und die Kraft kommt ein Tag um den anderen. Aber gleich sind das auch so Freudenkiller, einfach die viele Arbeit. Und da möchte ich auch etwas von Paulus weitergeben. Wir haben es gerne im Griff und würden gerne schön eins nach dem anderen können abwickeln. Aber der Paulus, er hat sich über seine Schwachheit eben können freuen. Und da möchte ich lesen, die bekannten Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, auch gerade aber besonders mit dem Fokus auf die Freude oder auf sich freuen darüber. Der Herr Jesus hat zum Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So hat es der Paulus ausgedrückt und das ist uns wahrscheinlich ziemlich fremd, die Art von Freude oder Wohlgefallen haben. Aber gerade wenn die Arbeit über unsere Ohren wächst, dann ist es wichtig, eben wieder zu dieser Freude zurückzukommen. Gerade in der Schwachheit dürfen wir uns freuen, nicht an unserer Schwachheit, sondern darüber, dass der Herr Jesus wirken kann, ganz besonders dann, wenn wir uns vielleicht schwach und am Boden fühlen. Gleichzeitig wissen wir aus dem Wort Gottes, auch Traurigkeit ist eine Realität auf dieser Erde, sonst müsste der Herr Jesus in der Ewigkeit nicht alle Tränen abwischen von den Augen. Sonst braucht es auch keine Stelle wie die, wo steht, der Herr wird eure Traurigkeit in Freude umwandeln. Aber in aller Traurigkeit dürfen die Kinder Gottes sich freuen und da möchte ich uns dazu ermutigen, dass man auch den Trost findet beim Gott allen Trostes. Und noch etwas Letztes, zum Freude dürfen wir auch beten. Der Paulus hat das gemacht, zum Beispiel im Römer Kapitel 15, Vers 13, da hat er das als Gebetsanliegen auch formuliert. Da hat er gesagt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein gutes Gebet, dass Gott uns, ganz persönlich, aber auch Geschwisterte, erfüllt mit seiner Freude, dass unsere Hoffnung überströmt. Ja, ich möchte auch das beten, ich mache das im Moment auch oft, eben beten um die Freude in allen Lasten, die wir auch kennen, in aller Arbeit, wo wir drinstehen, dass unser Herr uns mit seiner Freude erfüllt. Und mein Wunsch ist, dass wir uns an die Freude im Herr erinnern. Die Freude ist eine der Früchte vom Geist. Und zwar gerade nach der Liebe, als zweite Frucht, kommt die Freude. Sehr interessant. Liebe ist die erste und die Freude ist die zweite. Und da möchte ich uns einfach daran erinnern, gerade heute mit allen Lasten und Sorgen, die wir zu tragen haben, einfach an die Freude im Herr Jesus. Nehmen wir doch das auch mit. Ja, dann freuen wir uns, dass wir gemeinsam auch das Abendmahl feiern, am heutigen Morgen uns erinnern an das, was der Herr Jesus für uns da hat, das Zentrum von unserem Glauben. Ich möchte uns einige Verse aus Psalm 51 zur Einstimmung lesen. Wir haben ja schon ein paar Worte gehört aus dem Psalm. Ich möchte hier einfach nochmal aus dem David im Bußgebet auch ein paar Worte lesen. Psalm 51. Das war, nachdem der Prophet Nathan den David überführt hat, auch von dieser Sünde mit der Bathseba. Da lese ich die Verse 3 bis 6 mal. Gebet von David. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Und dann ab Vers 9. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Ja, wenn wir in dem Sinn zu unserem Herr Jesus kommen, dann dürfen wir wissen, dass er unsere Sünden vergibt, dass er uns reinigt von all unserer Schuld und dass er uns auch wieder Freude schenkt an seinem Heil. Da wollen wir dran denken, auch jetzt, wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Jesaja 61, Vers 10. Amen. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass wir die Predigt dürfen hören vom Lukas und würde ich da Platz machen.
Ja, wir sind dankbar für all die guten Punkte, die wir schon hören durften. Es hat auch einen starken Zusammenhang mit dem Thema von heute. Ich freue mich auf dieses Thema. Ich möchte zuerst kurz beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir. Du bist mitten unter uns durch deinen Heiligen Geist. Du siehst jedes Einzelne, du siehst unsere Herzen, du bist der Herzenskenner. Und du liebst jedes Einzelne und hast ein Ziel mit jedem, dass es sich dir mehr öffnet, dass es näher dir kommt, dass du es zu dir ziehen kannst. Jede Frau, jeden Mann, Herr, wir danken dir, dass du in deiner Liebe immer wieder in deiner Güte uns zu dich ziehst, um uns zu zeigen, wie wahr es ist, dass nur bei dir die wahre Freude und das Glück zu finden ist, dass alles andere ein riesiger Betrug ist, eine Vorgaukelei. Herr, ich bitte dich, dass wir heute etwas mehr davon verstehen dürfen, von deiner Herrlichkeit, von deinem Plan, Herr. Amen. Wir kommen ja heute zu diesem Abschnitt, letzten Abschnitt im Kapitel 19 des Lukas-Evangeliums, überschrieben mit die zweite Tempelreinigung. Wir wissen gemäß dem Markus-Evangelium, dass von der Chronologie her, dass dies am Montagmorgen war, nach dem Palmsonntag. Also der Palmsonntag war ja der 6. April im Jahr 32. Und also am 7. April, am Montag, findet das statt, was wir heute lesen, ab Vers 45. Und der Titel der Predigt ist Gottes Tempel. Gottes Tempel. Und ich habe gestaunt bei den Vorbereitungen, es hat mich so richtig gepackt, dieses Thema, Tempel Gottes. Natürlich ein sehr großes Thema, das wir nur so ein bisschen antippen können, aber es lohnt sich, diesem Thema im Wort Gottes nachzugehen. Der Tempel Gottes, das ist ein ganz gravierend schwerer Eckpunkt im ganzen Heilsplan Gottes mit der Menschheit. Weil gemeint ist natürlich damit, dass Gott wohnt, Wohnung nimmt, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Und zwar in einer Welt, unter einer Menschheit, die total verdorben und zerstört sind, weit in vielen Bedingungen zerstört durch die Sünde. Eine Schöpfung, eine Erde, die Himmel, die beschmutzt und ein Stück weit zerstört sind durch die Rebellion Satans. Aus Stolz, wie er sich erhoben hat und gesagt, ich will höher sein als Gott. Und das hat die ganze Sündenlawine ausgelöst und die Menschheit ist gefallen unter die Sünde und diesen Fluch. Aber Gott hat einen gewaltigen Heilsplan zur Rettung der Menschen aus diesem Zustand der ewigen Finsternis. Und da spielt der Tempel Gottes eine so wichtige Rolle. Gott will wohnen unter den Menschen, weil er die Menschen liebt. Er hat sie nicht aufgegeben. Er hätte es längst tun können. Und er hat bestimmte Vorkehrungen getroffen. Wie soll der Heilige, der dreimal heilige Gott, der nicht mit Sünde sich umgeben kann, wie soll er wohnen unter einem Menschengeschlecht in diesem Zustand? Und aus diesem Grund sind alle diese Vorkehrungen getroffen worden. Wir wissen zu Beginn in der Wüstenwanderung, als Gott sein Volk gerufen hat, erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten, die ja ein Bild für die Sündensklaverei ist des Menschen, wo er darunter leidet. Als er sie dort herausgeführt hat, erlöst hat, da war der Wohnort Gottes die Stiftshütte und die Bundeslade. Diese mobile Form des Tempels, der Wohnung Gottes unter den Menschen, unter seinem Volk. Und wenn wir wissen sehr gut, dass all die Bilder eins zu eins auf Christus hinweisen, was wir in der Stiftshütte schon nur lesen, alle Anweisungen. Und was wir soeben uns erinnern durften dran im Abendmahl, ist wie eine Zusammenfassung vom Werk Jesu Christi, das sich niedergeschlagen hat in der Stiftshütte und der Bundeslade. Dazu kommt, dass das Wort ganz klar sagt, dass Gott dem Mose alles genau gezeigt hat auf dem Berg. Kein Detail dieses mobilen Tempels, der Stiftshütte, der Bundeslade, war dem Zufall oder dem Wunsch und der Fantasie Moses überlassen. Jedes Detail hat Gott ihm gezeigt, gemäß dem Vorbild im Himmel steht. Weil die Bundeslade, die Stiftshütte, schlussendlich auch der Tempel, ein Vorbild hat ein himmlisches Vorbild. Und gleichzeitig tönt die Schrift an, dass es schwierig ist, seine Grenzen hat, das himmlische Vorbild zu materialisieren. Dass er absolut seine Grenzen hat. Man kann die himmlische Herrlichkeit, diese Kraft, diese Energie nicht einfach so eins zu eins in Materie umsetzen. Aber angedeutet, hilfsweise für die Menschen. Und dann kam der Tempel Salomos, die Wohnung Gottes unter den Menschen, der Ort, wo der Mensch Gott begegnen konnte, wo nach genauen Vorschriften, Vorsichtsmaßnahmen ganz einzelne Menschen sich Gott sehr nahe an ihn herannahen konnten. Aber mit großer Vorsicht, weil kein Mensch kann in die Nähe Gottes treten, ohne zu vergehen vor ihm. Und all diese Bilder, die wir dann im Tempel finden, und die schreckliche Tatsache, dass die Bosheit des Menschen es wieder fertiggebracht hat, dass Gott sich zurückziehen musste aus dem Tempel, der Tempel zerstört wurde. Dann kam der Tempel Serubabels und von Herodes erweitert und so weiter. Heute gibt es keinen von Menschenhänden gemachten Tempel. Aber es gibt sehr wohl den Tempel Gottes auf der Erde, wo er wohnt unter den Menschen. Das war immer ein zentraler Bestandteil von Gottes Heilsplan. Zu wohnen unter den Menschen, eine Möglichkeit zu finden. Und wir wissen, dass im Neuen Testament der Gläubige selber Tempel des lebendigen Gottes ist. Die Gemeinde, Tempel des lebendigen Gottes. Nicht diese Räume sind ein Tempel Gottes. Ganz sicher nicht. Aber wir als Gemeinschaft, als Menschen, und Gott wohnt in uns. Eben nicht im Raum, in uns, in unseren Herzen. Verstehen wir, wie wichtig dieses Thema heilsgeschichtlich ist? Tempel Gottes. Es hat mich fasziniert und gepackt, aber ich sollte jetzt zum Text kommen und ich möchte einfach lesen diese Verse, Lukas 19, 45 bis 48. Und er ging in den Tempel hinein, also am Tag nach Palmsonntag, und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Wie dankbar bin ich eben für das Markus-Evangelium, dass es uns diese genaue Chronologie im Leben und im Dienst des Herrn Jesus schildert. Das ist sehr hilfreich. Aber auch das, was Matthäus und Lukas tun in ihren Evangelien, ist sehr hilfreich. Sie ordnen nämlich den Ablauf häufig eher thematisch. Und das ist auch sehr hilfreich. Und so haben wir beides dank diesem drei-, vierfachen Evangelien, die wir haben dürfen. Markus berichtet uns auch, dass der Herr bereits am Palmsonntagabend, nicht nur eben als König in Jerusalem einzog, sondern auch in den Tempel ging. Wenn wir das kurz aufschlagen, Markus 11, Vers 11. Markus 11, Vers 11. Nachdem die Menschen ihn mit große Freude empfangen haben, gerufen haben, gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe, hilf doch Herr in der Höhe. So haben sie den Messias, mit dem offiziellen Messias Begrüßungswort empfangen, gemäß den Psalmen. Und dann steht, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte im Tempel, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien, um die Nacht dort zu verbringen. Also er ging schon am Abend in den Tempel. Und als vom heiligen Gott gesandter König und Fürst, der er war in diesem Moment hier, hier war er König und Fürst, realisierte er erneut bei diesem Umschauen im Tempel die abscheulichen, gotteslästerlichen Missstände im Tempel. Im, der doch Wohnort und Abbild Gottes sein sollte. Aber eben, es war schon spät am Abend und so ging er am nächsten Tag unmittelbar in den Tempel, um als Fürst Gottes aufzuräumen, Gericht zu üben, beziehungsweise Gottes Urteil auszusprechen. Das hier ist nicht Tempel Gottes, wo alle Menschen mit bußfertigem Herzen Gott begegnen könnten, können sollten. Also ein Bethaus, das bedeutet ein Haus, das vom Getöse der Welt abgesondert ist und wo man Gott suchen kann. Sondern das hier ist eine Räuberhöhle. Ein Ort von Verbrechen gegen die Menschen und gegen Gott. Und damit ist es ein zutreffendes Bild für diese Welt mit ihrem Fürsten. Eine Räuberhöhle. Ein Ort von Verbrechen gegen die Menschen und gegen Gott. Wir möchten die Parallelstelle dazu aus Matthäus 21 auch noch aufschlagen. Da ist wichtig zu realisieren, gerade anhand hier vom Matthäusevangelium, wo der Einzug in Jerusalem geschildert wird und dann eben auch die Tempelreinigung, der Einzug in den Tempel, dass dies im Matthäusevangelium ganz besonders, ganz deutlich als ein Einschub dargestellt wird. Ein kurzer Einschub in den Zustand dieser Welt und des Volkes Israels, wo die Zustände und der König des Millenniums, des messianischen Reiches für kurze Zeit gezeigt werden. Als Vorschattung, als Vorblendung für das, was einmal sein wird im messianischen Reich, wenn der König der Gerechtigkeit und des Friedens regieren wird. Ganz kurzer Moment, ein Blitz gezeigt, so wird es sein, mit diesem majestätischen Einzug in Jerusalem und wo das Volk ihren König und Messias willkommen geheißen hat. Und wenn er dann als Fürst Gottes in den Tempel geht, Vers 12 lese ich, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und gleichzeitig kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie alle auf der Stelle. Wir wissen ja vom Johannesevangelium, Darum wird das die zweite Tempelreinigung genannt. Ganz am Anfang des Dienstes, noch bevor er begann zu predigen, der Herr Jesus, hat er auch schon eine Tempelreinigung gemacht und eine Geißel gemacht und die Opfertierverkäufer hinausgejagt mit ihren Rindern und Schafen und Tauben und die Geldwechsler mit ihren krummen Geschäften. Und damals hat er noch gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus gemacht. Hier, nach 3 Jahren Dienst, kurz vor seinem Tod, sagt er, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Verkauf von Opfertieren, eben Rinder, Schafen, Tauben, und der Geldhandel fand da in diesem Moment in der südlichen Halle des Tempels statt, und zwar in der sogenannten königlichen Säulenhallen. Das griechische Wort dafür ist Basilika. In der Basilika. Und das war ein verbreiteter Begriff in der griechisch-römischen Kultur. Die großen Städte hatten alle ihre repräsentative Basilika, nämlich große Markthallen und gleichzeitig Sitz des Gerichtshofes. Und wenn hoher Besuch kam, besuchende Könige, da machte man einen majestätischen Auftritt und Empfang in der königlichen Säulenhalle, Basilika. Und sie war der Ort, wo das Volk einem König begegnen konnte, 1:1, ganz direkt. Und in dieser Halle im Tempel etablierte sich also dieser Tempelmarkt und Umschlagplatz für alles Mögliche. Obwohl es offenbar andere, speziell zugewiesene Verkaufsstellen für die Opfertiere gab, zum Beispiel auf dem Ölberg. Die Südhalle des Tempels gehörte zu dem sogenannten Vorhof der Heiden. Und dieser war einige Jahre vorher, nicht allzu lange vorher, als Tempelerweiterung gebaut worden, damit auch genug Platz für die Heiden da war, um den einzig wahren Gott in der Stille zu suchen und anzubeten. Und nun hatte sich in so kurzer Zeit ein solcher Basar entwickelt, mit Geschrei, krummen Geschäften, Streit und Betrug. Anstatt ein Ort der Demütigung des Menschen vor Gott und der Gottesanbetung, war es wahrhaftig eine Räuberhöhle. Und der Herr meinte dies wortwörtlich. Nicht nur, dass man im Tempel kaufte und verkaufte, inmitten von großem Lärmen und Streiten und Fluchen. Die Händler hatten sich auch schändlich an den Opfern bereichert und sicher auch die Geldwechsler. Wahrhaft eine Räuberhöhle. Mit der Tempelreinigung, mit diesem Moment, wo der Herr kommt und sagt, das ist das Haus meines Vaters, und den Tempel reinigt, damit bewies der Herr sich in der königlichen Säulenhalle als der rechtmäßige König und Messias Israels. Das ist das, was er tat mit diesem Akt. Und in dieser Halle fand sich nun eben auch der Sitz des Sanhedrin, der oberste Gerichtshof Israels. Der Hohepriester gehörte dazu und führende Schriftgelehrte, Priester und Älteste. Und es war dieser Sanhedrin, der die Erlaubnis gegeben hatte zum Treiben im Tempel. Diese Sanhedrin. Und jetzt kommt dieser Mann, Jesus von Nazareth. Wir wissen nicht, was dieser Titel von Nazareth sofort ausgelöst hat in den Menschen damals. Größte Verachtung. Was sollte von dort Gutes kommen? Das sind die Dümmsten und die Tiefsten und die Ärmsten und die Letzten. Die Galiläer und die von Nazareth. Versteht ihr? Und der Mann tritt auf diese Art und Weise auf im Tempel und entlarvt dieses Treiben als Sünde und großes Unrecht gegen den heiligen Gott. Genau das, was der Sanhedrin seinerseits gut geheißen hat. Diese oberste religiöse Elite. Und damit zwang der Herr Jesus, genau diese religiöse Elite Stellung zu nehmen. Sie mussten jetzt Stellung nehmen, wer er in ihren Augen war. Anerkannten sie ihn als Messias, was offensichtlich nicht hätte sein können, dann mussten sie sich ihm, dem Mann aus Nazareth, unterordnen und ihm Recht geben in seinem Handeln. War er für sie ein Rebell? Dann ist klar, dann würden sie ihn umbringen. Keine Frage. Gemäß dem Talmud wurde übrigens an diesem Montagmorgen im Tempel Psalm 48 gelesen. Das könnt ihr zu Hause lesen, wir haben die Zeit nicht. Der Sanhedrin kannte die Schriften sehr gut. Sie mussten erkannt haben, dass der Messias vor ihnen stand. Aber ihr Vater war nicht der heilige und gerechte Gott Israels, sondern der Gott dieser Welt, Satan. Und so wollten sie nur eins, den Messias Gottes beseitigen. Nun stand ihnen aber noch das Volk im Weg. Das ist auch so unvorstellbar, unglaublich. Wo genau das ihre einzige legitime Aufgabe gewesen wäre, als Führer, als oberste Hirten des Volkes, dem Volk den richtigen Weg zu weisen, den Weg zum angekündigten Messias und Retter Jesus Christus. Das war ihre einzige Aufgabe, die sie überhaupt legitimiert hatten in dieser Stellung, in der sie waren. Aber das Volk stand ihnen im Weg für ihre bösen Pläne. Und so versuchten sie ihn, Christus, mit Listen und Fangfragen zu verstricken. Damit wird der ganze Dienstag angefüllt sein in der Passionswoche. Die religiöse Elite Israels steht bildhaft für alle Religionen der Menschen, für alle religiösen Bemühungen der Menschen. Religion bedeutet, der Mensch macht sich seinen eigenen Weg zurecht, wie er zu Gott bzw. zum ewigen Leben im Himmel gelangen will. Und es sind immer Wege, die seinen eigenen Willen, sein Ego, sein Gutsein, seine Leistung, seinen Stolz aufbauen und aufbauen und aufbauen. Seine Arroganz. Es ist das Wesen der Überheblichkeit, der Rebellion Satans gegen Gott. Das ist das Wesen der Religion, aller Religionen dieser Welt. Und schlussendlich ist es auch Satan, der hinter jeder menschengemachten Religion und Philosophie und Mystik und Esoterik und so weiter steht. Der Mensch soll abgelenkt werden. Und hier könnten wir sagen in unserer Situation, das Volk soll abgelenkt werden vom Messias, vom einzigen Weg zurück zu dem heiligen und gerechten Gott. Vom einzigen Weg zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes, nämlich durch den Messias und Retter Jesus Christus, der allein den Menschen versöhnen kann mit dem himmlischen Vater, durch sein stellvertretendes Sterben an unserer Stelle. Die Sünde und der Sünder, sie werden immer durch den heiligen Gott verurteilt werden müssen. Immer. Zur ewigen Gottesferne, zur Verdammnis. Der Sünde Sold, sagt Römer 6, 23, der Sünde Sold ist der Tod. Das ist unumkehrbar. Und jeder Mensch rebelliert durch sein Ego allein und durch seinen Stolz direkt gegen Gott. Keine Religion kann Menschen mit Gott versöhnen. Auch keine jüdische Religion, die hunderte von eigenen Gesetzen und Traditionen eingeführt hat und damit gerecht sein werden will vor Gott. Auch keine christliche Religion, die dasselbe tut. Stolz bläht sie sich auf und will sich durch gute Werke, durch Gutmenschentum, durch die eigene Kraft des Menschen vor Gott gerecht und annehmbar machen. Und so verschleiert selbst sie, die christliche Religion, den einzigen Weg zur Rettung der Menschen vor dem Zorn Gottes, der über ihnen hängt. Den Weg durch die Kapitulation vor Gott, durch ein Eingestehen meiner Sündhaftigkeit, zum Ergreifen der Rettung durch das vergossene Blut Jesu Christi. Der biblische rettende Glaube ist ein einfacher Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz. Ein Glaube, und das ist der Knackpunkt, vor dem alles eigene, aller menschliche Stolz kapitulieren muss. Das ist der Knackpunkt für den stolzen Menschen. Vor Gott bin ich ein verlorener Sünder. Wie gut ich mir selber vielleicht auch schon vorgekommen bin. Und nur durch das vergossene Blut Jesu Christi kann ich gerecht werden, zum vollkommenen Frieden mit Gott gelangen. Nur durch Jesus Christus kann ich, das ist auch so wichtig, das ist mir so wichtig geworden wieder neu, nur durch Jesus Christus kann ich zur wahren Bestimmung und Würde des Menschen gelangen. Nur durch ihn. Und nur dadurch, dass ich mein Leben ganz ihm zum Besitz übergebe. Wenn weiterhin mein Wille, mein Plan mein Leben bestimmt und lenkt und führt, so führt dies unweigerlich ins Unglück. Das wahre ewige Glück finde ich nur, wenn ich alles seinem Willen übergebe. Oh, wenn wir das doch nur immer mehr verinnerlichen könnten, diese Wahrheit. Ich sage es mir selber. Das wahre, ewige Glück, nicht erst in der Ewigkeit, schon hier und jetzt, finde ich nur, wenn ich alles seinem Willen übergebe. Und dieses unfassbare Glück des Gläubigen, schon jetzt in diesem Leben, des Gläubigen oder derjenigen, die durch diesen kindlichen Glauben Gottes Kinder geworden sind. Woraus besteht dieses Glück? Dieses Glück ist eine reale Beziehung zum himmlischen Vater, zum Herrn Jesus Christus. Eine persönliche Beziehung der Liebe, wo ich von ihm auch erzogen, geprägt, verändert werde. Und dieses Glück ist, dass der himmlische Vater und der Herr Jesus Christus immer bei mir ist. Und zwar so nahe, dass er durch den Heiligen Geist in mir wohnt. In mir wohnt. Wer mein Wort bewahrt, wer mich liebt und mein Wort bewahrt, der wird von meinem Vater im Himmel geliebt, sagt Jesus den Jüngern. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Eine der gewaltigsten Aussagen und Verse im Neuen Testament. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dieser Gott, der eigentlich nicht wohnen kann in von Menschen gemachten Tempeln, von Händen gemachten Tempeln. Mehrfach wird das gesagt. Gott, der in der Höhe wohnt, was wollt ihr mir für ein Haus bauen? Denn die ganze Erde, alle Himmel können Gott nicht fassen. Und Christus sagt, wer mich liebt, wer mein Wort hält, der wird von meinem Vater geliebt. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Verstehen wir das Thema Wohnung Gottes, Tempel Gottes? Damit sind wir wieder beim Thema Tempel. Es geht nicht mehr lange, ich komme bald zum Schluss. Das Thema Tempel, also das Haus, wo Gott wohnen will, mitten unter den Menschen. Um ihnen zu begegnen, um sie zu retten, um sie zu führen, um mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. Gott will nicht die Menschen verdammen. Die Menschen haben sich selber entschieden, Satan zu folgen. Und Gott hat alles daran gesetzt, dass wir zurückkehren können zu ihm. Das ist der einzige Grund, warum er die Erde und die Menschen gemacht hat, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Um seine Herrlichkeit zu teilen mit uns. Und davon spricht das Thema Tempel Gottes. Soeben zuerst in der Wüstenwanderung mit diesem mobilen Form. Dann im ersten Tempel Salomos, zerstört 586 vor Christus durch die Armee von Nebukadnezar. Dann im zweiten Tempel Serubabels. Kyros, der persische König, hat Befehl gegeben, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und Zerubabel und Jeschua sind gegangen und waren die führenden Männer gegen viel Widerstand, haben sie gebaut. Der Satan wollte überall einen Keil dazwischen bringen und verhindern. Aber er wurde eingeweiht, 516 vor Christus, der zweite Tempel Zerubabels, wir könnten auch sagen von Kyros, 70 Jahre nach der Zerstörung des ersten. Und dieser Tempel hat nie die Herrlichkeit des ersten erreicht. Und Herodes, dieser heidnische König über Juda, von den Römern eingesetzt, dieser in vieler Beziehung bösartige Mensch, aber er hat sich vorgenommen, diesen Tempel Zerubabels zu erweitern und zu verschönern. Und das ist der Tempel, in dem der Herr Jesus gewirkt hat. Wir lesen vom dritten Tempel oder vom messianischen Tempel im Reich des Herrn Jesus. Das ist noch Zukunft. Und der wird alle anderen bei weitem übertreffen an Herrlichkeit. Aber jetzt, in dieser Zwischenzeit, bis zu diesem Tempel, der herrlicher sein wird als alles andere, der auch das Wohlgefallen Gottes haben wird. Ganz im Gegensatz zu diesem menschlichen Tempel, der davor noch kommt, wo sich der Antichrist hineinsetzt und als Gott verehren lässt. Der in aller kürzester Zukunft gebaut werden wird, bin ich fest überzeugt, von den Juden in ihrer eigenen Kraft. Aber jetzt in dieser Zwischenzeit, in diesen 2000 Jahren, und wir sind ganz, ganz am Ende dieser 2000 Jahre, da sind wir, die Kinder Gottes, Tempel, Wohnstätte des Heiligen Gottes auf dieser Erde. Menschen aus allen Nationen, auch aus den Juden. Und das Neue Testament sagt uns, dass einerseits jeder Gläubige sein Leib Tempel, also Wohnstätte des Heiligen Geistes ist, im 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Tempel, dass euer Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist, beziehungsweise dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass ihr nicht euch selbst gehört? Darum verherrlicht Gott mit eurem Geist und mit eurer Seele und mit eurem Leib. Aber andererseits sagt das Neue Testament auch, dass die örtliche Gemeinde der Tempel Gottes ist auf dieser Erde. Was für ein gewaltiger Gedanke. Wir, so klein wie wir auch sind, wir haben ein Haupt, Jesus Christus, und wir sind Tempel Gottes. Das wollen wir zum Schluss dieser Stelle noch aufschlagen, 2. Korinther 6. Es ist so eine herrliche Stelle. 2. Korinther 6, Vers 16. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Ruf zur Absonderung. Wir können nicht Sünde und Heiligkeit miteinander vermischen. Wir sollen nicht ziehen am fremden Joch mit Ungläubigen, mit Geschäften, mit Dingen, die sich nicht vereinbaren lassen zwischen gläubigen Menschen und solchen, die Gott verwerfen. Was hat Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit miteinander zu tun, fragt er. Was hat Licht und Finsternis zu schaffen miteinander? Was hat Belial, ein Wort für Satan, mit Christus überein? Oder dann eben Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Die Zukunft für Israel, aber es wird angewendet schon auf die neutestamentliche Gemeinde. Gott wohnt unter uns. Wir sind sein Tempel. Und wie gut ist, dass der Herr Jesus auch in meinem Leben, in unserem Leben, immer wieder eine Tempelreinigung macht. Wie dankbar können wir sein. Und wir können wissen, dass er es bei uns, seinen Kindern, zwar mit aller Deutlichkeit, aber auch mit seinem ganzen Erbarmen, mit seiner Geduld und mit seiner Liebe tut. Welch eine Freude ist seine Reinigung an uns heute und jeden Tag immer wieder. Dass wir so näher zu ihm wachsen dürfen, dass wir einfach zur Ruhe kommen dürfen immer wieder in der Beziehung, in der Liebe zu ihm, in dieser persönlichen Gemeinschaft mit dem großen, lebendigen Gott. Möge das mehr und mehr Realität werden in unserem Leben. Amen. Wir beten noch. Wir danken dir, du großer Gott, für deine gewaltigen Gedanken und Pläne und dein Vorhaben, die du alle ausgeführt hast und noch zur Vollendung bringen wirst. Wir danken dir, dass wir einmal staunen werden, dass jede Aussage zugetroffen hat, eingetroffen ist, was du vorausgesagt hast. Und wir beugen uns unter dein Wort. Wir demütigen uns darunter. Wir stellen uns darunter, Herr. Verhindere du, dass wir uns über dein Wort stellen und es besser wissen, sondern in allem, dass wir dein Wort bewahren, dass wir dir nachfolgen in aller Einfachheit, in aller Schwachheit, Herr, wie wir auch gehört haben. Wir wollen uns freuen an der Zerschlagenheit und Schwachheit, denn das ist auch so eine herrliche Aussage in deinem Wort, dass du wohnst in der Höhe und im Himmel und in der Erhabenheit, aber auch bei dem, der zerbrochenen und zerschlagenen Herzens ist. O Herr, wir danken dir, dass du unter uns wohnst und gegenwärtig bist. Und Herr, führe uns weiter. Ja, zeig uns mehr auch die Freiheit, die wir haben in dir, die Freude, die wir haben. Du kennst alle Lasten, alle Traurigkeiten, die sich immer wieder wie ein dicker Vorhang vor das Fenster zu deiner Beziehung und zu deiner Herrlichkeit schiebt, Herr. Aber das macht die Herrlichkeit wegen dem nicht unwahr. Herr, du bist real, deine Welt ist real und alles, was wir hier sehen, wird schon bald Vergangenheit sein und nicht mehr sichtbar. Wir danken dir, Herr, dass du jedes stärkst, mit uns kommst, dass du uns erfüllen willst. Herr, führe unsere Herzen näher zu dir. Amen.
Ja, ich habe mir das zum Schluss einfach auch noch aufgeschrieben, wo der Lukas am Schluss gesagt hat, es ist gut, wenn der Herr Jesus in unserem Leben auch so eine Tempelreinigung macht von Zeit zu Zeit. Ja, braucht es auch unser Herrenheben auch, dass wir, ja, dass wir das zulassen. Da wollen wir auch darum beten, auch immer wieder ja, um sein liebevolles Behandeln auch in unserem Leben. Vielen Dank für die Predigt, die wir hören durften. Wir wollen miteinander aufstehen und uns auch noch mit dem Lied das Wiederkommen vom Herr Jesus erinnern. Das Lied 268, wenn der Heiland als König erscheint. Das Lied 268. Ich lese zum Schluss nochmal Römer 15, Vers 13 und dann würde ich noch beten. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmal für den Morgen, für dein Wort, das wir hören dürfen, für die Erinnerung an dein Werk, das du da hast für uns. Danke, dass wir Erlöste sein dürfen. Danke für dein herzliches Erbarmen, das du hast mit uns. Danke auch für die wunderbare Bestimmung, die wir davon hören dürfen. Ja, dass wir ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, dürfen dein Tempel sein. Ja, und oft bin ich mir auch das Vorrecht gar nicht bewusst. Wir danken dir einfach für die Zusage, die wir haben dürfen, dass du Wohnung nimmst in unseren Herzen. Ja, wir wollen dich bitten, dass du uns auch hilfst, immer wieder auch anzuheben, wenn du dein reinigende Werk auch tun willst. Ja, dass wir auch so Tempelreinigungen zulassen, wo einfach das eigene auch ausgeräumt werden kann. Ja, ich bitte dich, dass du das auch wirken tust in unseren Herzen, dass du auch unsere Gedanken verändern tust. Ja, und so wollen wir bitten auch um dein Wiederkommen, dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist, dass wir gefunden werden beim Tun von deinem Willen. Wir wollen auch bitten um Zuversicht auch in allen Lasten, die es zu tragen gibt, dass du uns auch erfüllen tust mit deiner Freude, mit deinem Frieden auch in den kommenden Wochen. Wir wollen auch bitten für unsere Kinder, dass sie eine lebendige Beziehung mit dir bekommen dürfen, dass sie dir ihr ganzes Leben einfach schon früh anvertrauen können, dir alles abgeben können. Amen. Ja, dann sind Gott befohlen und einen guten Sonntag.